Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Podcast Funkstille zum Thema Kontaktabbruch in Familien. Ich habe heute einen weiteren Gast hier und möchte euch kurz Annette vorstellen. Wir kennen uns aus meiner Selbsthilfegruppe, die ja nun schon seit 2,5 Jahren läuft. Und Annette und ihr Mann sind also auch schon länger dabei, fast eigentlich schon von Anfang an. Und versuchen sich dort im Austausch Unterstützung bei der Bewältigung ihrer eigenen Geschichte mit ihrem Kind. Und ich würde jetzt ganz kurz Annette mal bitten, sich vorzustellen, kurz was von sich einfach zu erzählen, von sich und von ihrem Mann zu erzählen.
Hallo, ich heiße Annette, bin 61 Jahre alt, bin mit meinem Mann schon 40 Jahre verheiratet. Wir haben 2 Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Und aufgrund des akuten Kontaktabbruchs mit unserer Tochter vor über 4 Jahren haben wir vor etwa 2 Jahren den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe gesucht und haben sie hier in Dresden gefunden.
Als wir uns vor fast 2 Jahren das erste Mal begegnet sind in der Selbsthilfegruppe, war die Situation bei euch sehr, sehr schwierig. Ihr hattet davon berichtet, dass eure Tochter schon längere Zeit den Kontakt abgebrochen hat und dass auch dann in der Folge des Kontaktabbruchs euer Sohn sich ein Stück weit oder immer weiter zurückgezogen hat. Vielleicht fangen wir mal an und gehen noch mal ein Stück weiter zurück und du magst über eure eigene Familiengeschichte mal erzählen. Also vielleicht, wenn du jetzt seit 40 Jahren schon verheiratet bist, dann hast du deinen Mann ja zu DDR-Zeiten kennengelernt. Wahrscheinlich hast du dann auch eine berufliche Entwicklung durchlebt. Vielleicht magst du von da an mal erzählen, wie eure Familiengeschichte gewesen ist.
Kann ich gerne tun. Also wir haben uns beide schon vor dem Studium kennengelernt. Sind also in derselben Stadt aufgewachsen, sind beides Einzelkinder, haben, denke ich, beide eine normale, gute Kindheit in der DDR verbracht, haben dann praktisch studiert. Dann kam gegen Ende des Studiums die Wende, sodass wir uns beide relativ schnell neu orientieren mussten, vom Beruf her in die Selbstständigkeit gehen mussten, wollten, haben das auch alles gerne getan, was natürlich nicht so einfach war, für uns aber im Endeffekt trotzdem viel Positives hatte. Während dieser Zeit haben wir unseren Sohn adoptiert und kurz darauf kam unsere Tochter zur Welt. War nicht einfach am Anfang, wir waren beide berufstätig, haben aber versucht, also unser Bestmöglichstes zu tun. Meine Eltern vor allem haben uns dabei sehr unterstützt.
Wie würdest du denn aus deiner Sicht, aus der Elternsicht oder aus eurer Sicht die Kindheit deiner Kinder beschreiben? Also du sprachst davon, dass euer Sohn adoptiert wurde. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, in welchem Alter ihr ihn adoptiert habt, wie sich die Kindheit oder diese erste Einzelkindheit sozusagen bei eurem Sohn gezeigt hat. Und wie alt er dann war, als die Tochter geboren wurde. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Also unser Sohn war knapp 5 Jahre alt, wo er zu uns kam. Wurde dann auch relativ rasch adoptiert. Und ich überlege gerade, ja, in dem Jahr, wo Schulanfang war, wurde im April die Tochter geboren. Das war insofern günstig, dass ich zu Hause war, wo das erste Schuljahr war. Er war kein einfaches Kind, muss man sagen. Hängt bestimmt auch mit der Geschichte zusammen, also mit seiner persönlichen Geschichte, von der wir also nichts wissen. Und ja, es gab natürlich Probleme in der Schule immer wieder.
Du meinst jetzt Probleme bei eurem Sohn in der Schule?
Genau, bei dem Sohn in der
Okay.
Schule. Also mehr Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensprobleme, die aber in der Zeit natürlich nie von einem Psychologen oder so grundsätzlich aufgearbeitet wurden. Ich denke, er hat es nicht einfach in der Schule, auch dann vielleicht zu Hause, weil man immer dachte, man muss ihn Regeln beibringen, was ihm einfach sehr schwer gefallen ist. Daneben ist die Tochter aufgewachsen, die wirklich sehr problemlos war in allem. Ganz das Gegenteil. War ein artiges Kind, wenn man das so sagen kann. Gab keine Probleme, war in der Schule gut. Also da war das ganze Gegenteil. Wir waren froh, dass das so gut ablief. Hat dann auch das Gymnasium besucht, hat viel Musik gemacht, hat Klavier gelernt, Gitarre gelernt. Also es war eher ein ganz normaler, ruhiger Verlauf der Kindheit. Also währenddessen der Sohn gut ging dann so mit Auf und Abs in der Schule irgendwie ging das dann bis zur 10. Klasse, hat die Lehre gemacht und hat sich dann eigentlich ganz gut entwickelt, muss man sagen. Hat die Lehre beendet und hat dann auch angefangen zu arbeiten, was gut für ihn war und er konnte, kann auch gut arbeiten. Das ist also alles kein Problem.
Ab wann habt ihr denn oder gab es eine Situation dann auch in der Kindheit, im Verlauf der Kindheit eurer Tochter, wo ihr vielleicht gemerkt habt, dass da irgendwas schwierig werden könnte, oder ist sie sozusagen immer gut durch ihre Kindheit durchgegangen, ihr hattet ein gutes Verhältnis zueinander oder hat sich da irgendwo vielleicht schon mal was gezeigt?
Also im Nachhinein denke ich, war alles gut für uns. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Beruflicherseits hatte ich wahrscheinlich mehr Zeit mit ihr verbracht als mein Mann, der beruflich sehr eingespannt war, was er natürlich heute rückblickend nicht mehr so gut findet. Man würde vieles oder einiges anders machen, aber es war soweit in Ordnung für uns. Zu der Zeit hätten wir das auch nicht anders gemacht, denke ich. Und wir haben versucht, die Zeit, die wir hatten, am Wochenende oder Urlaub, dass wir schon viel Zeit miteinander verbracht haben.
Also ich denke ja auch, dass man nicht bewusst falsche Entscheidungen trifft oder nicht bewusst sich keine Zeit nimmt oder keine Zeit hat für die Kinder, sondern dass es häufig auch so Selbstläufersachen sind, ne? Dass man einfach Entscheidungen trifft, egal ob privat oder beruflich. Man ist irgendwo an einer Wegweiche und man muss Entscheidungen treffen und die trifft man ja in dem Moment mit dem Wissen und mit dem Gewissen, was man hat zu dem Zeitpunkt. Und das ist immer schwierig, dann natürlich rückwirkend erkennt man vielleicht den einen oder anderen Fehler, ne? Das wird
Ja.
einem dann bewusst, aber in dem Moment einfach entscheidet man doch nach bestem Wissen und Gewissen. Und deshalb kann ich das gut verstehen, wenn du sagst, dass aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht es eine gute Kindheit für eure Kinder war und ihr euch eben auch trotz der beruflichen Anspannung in dem Maß, wie es möglich war, eben auch wirklich um eure Kinder gesorgt und gekümmert habt. Ne? Wie ist denn dann aus deiner Sicht die Entwicklung der Kinder weitergegangen? Also wenn wir dann mal über die Jugend der beiden sprechen, vielleicht kannst du dazu was erzählen.
Ja, also unser Sohn hat dann, wie gesagt, eine Lehre angefangen und hat die gut abgeschlossen, ist dann aber also auch mit 18 dann ausgezogen in eine eigene Wohnung. War für uns alle besser, weil dann die Reibereien und die Streits einfach, es war besser für beide, einen eigenen Raum zu haben. Und wir haben uns dann getroffen, das war nicht weit weg von uns und es lief besser als wo er noch bei uns gewohnt hat, so mit 16, 17, 18. Also
Also der Abstand hat
genau,
euch
hat
eine
gut getan,
Erleichterung
denke ich. Das
verschafft, hat
war
gut
in
getan.
Ordnung. Genau, auch für ihn war es, denke ich, besser. Tochter hat dann das Abitur gemacht. Das ging alles problemlos aus unserer Sicht. Es gab die so kleine Pubertätsproblemchen, die aber für uns in dem Moment jetzt nicht so dramatisch waren, wie vielleicht jetzt aus heutiger Sicht für sie. Ist dann aber nach dem Abitur ein Jahr ins Ausland gegangen und dann nach Berlin zum Studium und hat dann nochmal nach dem Studium in Berlin nochmal woanders studiert, ist dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen, sodass wir also für uns der Kontakt nicht mehr so eng war, wie es natürlich war, wo sie noch zu Hause gelebt hat. Wir haben uns gegenseitig besucht, wir haben telefoniert, aber es war jetzt nicht so, dass wir jede Woche uns gesehen haben oder jeden Tag telefoniert haben.
Was ja erstmal, ich denke, ein Stück weit normal ist, wenn
Genau.
Kinder dann ihren Weg gehen, ne, sich beruflich orientieren, Ausbildung oder Studium absolvieren. Nun seid ihr ja zu mir in die Selbsthilfegruppe gekommen aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Also natürlich stand der Kontaktabbruch im Vordergrund, aber wir müssen die Geschichte, die wir bisher jetzt hier in der Folge erzählt haben, ja doch noch mal ein bisschen ja, umschreiben, weil die Tochter noch nicht immer ein Mädchen war, sondern als Junge auf die Welt gekommen ist. Und natürlich, dass diese Geschlechtsveränderung also ein großer Einschnitt im Leben der Familie war. Und vielleicht können wir, oder kannst du natürlich, es ist ja eure Geschichte, vielleicht kannst du nochmal aus der Perspektive erzählen, dass ja eure Tochter in ihrer Jugend ein Junge war, sogar sehr lange ein Junge war, also sogar bis Mitte ihrer 20er Jahre. Und vielleicht magst du da nochmal was sagen.
Also es war im Prinzip so, dass sie kurz vor dem 30. Geburtstag, als sie bei uns zu Besuch war, uns eben gesagt hat, dass sie ab jetzt als Frau leben möchte. Sie hatte schon länger vorher eine Psychotherapie gemacht, weil dann doch während des Studiums so depressive Verstimmungen aufkamen. Das wussten wir auch und sie hatte zu dem Zeitpunkt schon länger auch eine Freundin und hat uns dann aber eben gesagt, dass sie sich jetzt eine eigene Wohnung nehmen will und praktisch den Lebensabschnitt ganz neu beginnen möchte. Also auch mit begleitender Psychotherapie und mit einer Hormontherapie. Was für uns natürlich erstmal ganz neu war, weil wir uns auch mit dem Thema bis dahin nicht beschäftigt hatten, haben das natürlich akzeptiert, haben nach dem neuen Namen gefragt, haben das über 2, 3 Tage besprochen und es war für uns völlig in Ordnung. Wir haben uns gefreut, dass dann ein Jahr später das offiziell war mit neuem Personalausweis und der Weg ist ja nicht so einfach und hat aber die Hormontherapie, das ging alles gut. Ja, wir haben gehofft, dass das für sie praktisch dieser neue Lebensabschnitt, dass das ihr gut tut und auch vielleicht psychisch ihr hilft, wieder besser klarzukommen.
Du hattest mir vorhin erzählt, dass die Veränderung zum weiblichen Geschlecht hin ungefähr ein Jahr vorher stattgefunden hat, bevor sie den Kontakt zu euch abgebrochen hat. Ist damals für euch in euren Gedanken vielleicht die Sichtweise hochgekommen, dass sie erstmal den Abstand braucht, um erstmal das eigene Leben komplett neu zu ordnen, um vielleicht auch erstmal zu sich selber finden zu können in dem neuen Geschlecht?
Also im Nachhinein dazu schon. In dem Moment haben wir es nicht so verstanden, weil wir dachten, wir haben es ja akzeptiert und es ist ja in Ordnung für uns. Und
Also dahingehend, dass ihr gedacht habt, ihr habt das ja mitgetragen, ne? Ihr habt die
genau, weil es ja
Entscheidung
ein Jahr war,
mitgetragen,
genau.
genau. Und ja, und es gab dann also in den Jahren ab dem Punkt, wo sie den Kontakt abgebrochen hat, wirklich null Kontakt.
Genau, es gab null Kontakt. Es gab am Anfang, sagen wir mal, eine erste Mail, wo strikt uns der Kontakt verboten wurde, also dass sie alles, was mit uns zu tun hat, nicht mehr will, keinen Kontakt, keine Briefe, keine Geschenke, keine Geburtstagsgrüße, gar nichts mehr. Und ja, es folgten noch, vielleicht noch ein, zwei Mails mit Erklärungen und dann war das aber vorbei und gut.
Wie ging es euch damit?
Gut, wir waren natürlich erstmal sehr traurig, haben es überhaupt nicht verstanden, was jetzt so los ist. Haben immer gedacht, man muss ja jetzt, das kann man nicht tun, man muss was ausdiskutieren, man muss doch einen Grund haben.
Warum es keinen Kontakt mehr
gibt. Warum es keinen Kontakt mehr gibt.
Diese Frage nach dem Grund immer.
Genau, immer warum, wieso, man hatte doch jetzt bis jetzt ein gutes Verhältnis. Und also wir konnten es nicht verstehen. Und das war am Anfang natürlich mehr Trauer da als vielleicht, ja, auch etwas Wut, aber vor allem Trauer, und weil man auch nicht wusste, wie es weitergeht.
Und war das so ein Gefühl, dass ihr euch so zurückgelassen gefühlt habt oder eher zurückgewiesen, zurückgestoßen gefühlt habt?
Also in dem Moment eher zurückgewiesen, zurückgestoßen, weil auch in der Mail viele Vorwürfe kommen, wieso, weshalb, warum der Kontakt, warum sie den Kontakt nicht mehr will.
Und jetzt gab es ja den Bruder dazu noch, der ja ein bisschen, also 5 Jahre circa älter war. Wisst ihr da was, ob es zwischen der Tochter und ihrem Bruder einen Kontakt gab oder hat sich dort auch der Kontakt auf null reduziert?
Also der Kontakt war auch vorher nicht eng. Und ich denke, der letzte Kontakt war, wo sie also bei uns war und das erzählt hat, dass sie als Frau leben möchte. Da haben sich die beiden auch zuletzt getroffen.
Okay.
Und er war da auch sehr verständnisvoll. Und wir hatten ja auch zu dem Sohn noch 2 Jahre normalen Kontakt, also losen Kontakt, wie man das halt mit einem über 30-Jährigen vielleicht hat. Haben uns besucht, haben uns ausgetauscht. Ja, ohne dass es irgendwelche größeren Diskrepanzen, Streitigkeiten gab.
Und also ich höre da jetzt so raus, dass nach 2 Jahren dann der Kontakt zu dem Sohn abgebrochen ist.
Der ist abgebrochen, aber einfach so, indem er also praktisch auf Anrufe oder WhatsApps weder von uns noch von den Großeltern reagiert hat.
Und habt ihr irgendwie Kenntnis darüber, was er jetzt macht, wie es ihm geht? Also es ist ja manchmal so eine hilfreiche Beruhigung vielleicht auch, wenn man weiß, dass es ihm gut geht.
Also ich denke, es geht ihm gut. Man kann ja WhatsApp-Status sehen, wo wir nicht gesperrt sind. Ich weiß nicht, ob er arbeitet oder wo er genau wohnt jetzt im Moment, aber ja, es geht ihm, denke ich, gut.
Okay. Wenn ihr 4 Jahre keinen Kontakt hattet, habt ihr sicherlich verschiedene Phasen auch durchlebt, also verschiedene Gefühlsphasen auch durchlebt. Kannst du da was dazu sagen? Also du hast schon gesagt, am Anfang war es so eine Mischung aus eher Trauer, weniger Wut, ne? Eher Trauer. Hat sich das dann im Laufe der Zeit verändert? Gab es dann eine Phase der Resignation oder wie war das dann bei euch?
Also ich denke, von der Traurigkeit her am Anfang, das hat schon ein Stück gedauert, weil man eben das irgendwie erst akzeptieren musste, dass das jetzt wirklich endgültig ist, weil man am Anfang immer dachte, naja, es ist eine Phase und vielleicht pegelt sich es wieder ein, aber je länger das gedauert hat, umso mehr hat man ja gemerkt, es ist jetzt erstmal so, dieser Abbruch ist da und wir selber können also nichts dran ändern. Ob von anderer Seite sich das ändert, wissen wir oder wussten wir ja nicht. Und man beschäftigt sich natürlich dann mehr damit. Man liest, man schaut, man guckt und merkt dann auch, dass das ja doch nicht, also wir haben gemerkt, dass es nicht unser alleiniges Problem ist, dass es natürlich viel häufiger ist, als wir das dachten oder als es vielleicht auch öffentlich
Problem, ja, also in der Wahrnehmung ist.
Genau,
ne?
Also wir haben gemerkt, dass es andere gibt, denen es genauso geht, weil im Prinzip war es ja so, auch von den Großeltern kam ja immer nur, das kann nicht sein, das gibt's nicht, was habt ihr falsch gemacht oder was habt ihr denn gemacht, dass das so ist, ne? Weil es auch so auf völliges Unverständnis gestoßen ist.
So die Vorwürfe von außen, ne?
Genau, sodass wir versucht haben, irgendwie das einmal zu akzeptieren und aber auch vielleicht zu schauen, ja, wieso, weshalb, warum. Man überlegt ja immer, hat man selber was falsch gemacht. Wir haben gedacht, das Verhältnis war gut. Sie hat gemeint, so gut war es gar nicht. Also muss ja irgendwas dran sein, sodass wir immer überlegt haben, ja, was war denn in der Kindheit oder später, was hätten wir eher was merken können, hätten wir eher was machen können, um vielleicht das Verhältnis zu verbessern, was von ihrer Seite aus eben vielleicht doch nicht so gut war, sodass es immer, dass es so gewechselt hat auch immer. Mhm. Natürlich kam die Trauer immer mal zurück, teilweise war aber auch Wut, weil wir dachten, na, warum eigentlich, das kann gar nicht sein. Aber auch zunehmend eben so eine gewisse Akzeptanz, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt so, wir können das nicht ändern von unserer Seite aus im Moment. Wir können zwar überlegen, was sind die Gründe oder ja, vielleicht erfährt man, oder natürlich kommt da immer mehr, dass man denkt, ja, das hätte man vielleicht anders machen können oder das ist vielleicht der Grund gewesen. Aber man versucht sich natürlich zu zweit auch gegenseitig zu helfen, sich auszusprechen, was natürlich hilft, wenn man zu zweit ist, und haben das soweit erstmal akzeptiert und haben natürlich damit gelebt. Und es ist ein Thema, was natürlich immer einem im Kopf rumgeht, aber was dann auch seltener vielleicht einen beschäftigt, nicht mehr täglich. Man mhm. denkt natürlich dran, aber es ist mhm. nicht so mehr dieses vordergründige Problem, was schlimm für einen ist jeden Tag.
Also die Erfahrung habe ich selber ja auch gemacht, dass ich nach Gründen gesucht habe, ne? Was habe ich falsch gemacht, an welcher Stelle bin ich falsch abgebogen und so weiter. Und es ist natürlich immer auch nur die Suche aus der eigenen Perspektive. Es fehlt ja immer auch dann der Austausch mit dem Betroffenen, ne? Dass man eben eine Chance hätte, wirklich zu sagen, okay, das war jetzt wirklich nie gut oder ne, hätte anders sein können. Und dahingehend ist eben diese Frage nach dem Warum, ist selbstverständlich oder ist logisch, dass man die sich stellt, aber sie führt eben nie wirklich zum Ziel, weil man eben damit auch zurückbleibt, ne? Und ich habe eben auch diese ganzen Gefühle selber auch erlebt, also von Trauer über Wut und dass ich dann für mich dieses Vehikel geschaffen habe, ja, dann habe ich eben keine Tochter mehr, also einfach diese ganzen Phasen durchlaufen habe. Und jetzt hat sich das bei euch ja aber so ein bisschen verändert, denn ganz unverhofft hat sich eure Tochter vor kurzem bei euch zurückgemeldet. Wie war das für euch? Nach 4 Jahren auf einmal, ihr habt erzählt, es war irgendwie im Herbst, habt ihr dann schon mal eine E-Mail bekommen? Und dann hat sich das so ein kleines Stückchen irgendwie auch wieder aufgebaut, ne? Und dann gab es einen Anruf und so. Wie hat sich das angefühlt?
Naja, auf der einen Seite haben wir Freude, dass es so war. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo erschrocken. Oder man wusste nicht, wie man mit der Situation umgehen soll.
Wusstet ihr, was ihr euch erzählt am Telefon beispielsweise? Ja, uns, oder hat sich das dann ergeben?
Also für uns
oder?
War der Anruf ja ganz plötzlich. Also man überlegt ja immer vorher, wenn man sich doch mal wieder sieht oder telefoniert, was sagt man, worüber redet man, findet man überhaupt was, worüber man reden kann. Da für uns der Anruf, aber so plötzlich kam, dass wir vorher gar nicht überlegen konnten, haben wir einfach, oder... Also ich war ja am Telefon einfach geredet, Fragen beantwortet, selber Fragen gestellt, wie es ihr geht, was ihr macht, was ihr arbeitet, weil ich das ja alles nicht wusste, was in den letzten 4 Jahren passiert war. Und es war einfach so ein Gespräch, ein gutes Gespräch, bestimmt, also auch relativ lange, 3/4 Stunde oder so. Dann nochmal mit meinem Mann. Auch ein ganzes Stück. Und wir waren hinterher richtig baff, dass es so funktioniert hat, dieses Gespräch. Mhm. Was wir wahrscheinlich gar nicht so erwartet hätten, dass das so abläuft, ne? Nach 4 Jahren. Also, ja.
Und sie hat auch sich auf das Gespräch eingelassen. Also das heißt, sie hat eure Fragen beantwortet. Es war also wirklich ein gutes Gespräch, sage ich jetzt auf Augenhöhe. Also es, ja.
Ja, es war ein gutes Gespräch. Wir haben gegenseitig uns ausgetauscht und haben dann beide gesagt, gut, wir schauen mal, wie es uns nach dem Gespräch geht. Sie hat auch gesagt, sie schaut mal, wie es ihr denn damit geht, ob man das wiederholen kann oder ob man eben das öfter oder wir schauen einfach mal. So sind wir dann eigentlich nach dem Gespräch verblieben. Ja, also ich kann nur für mich sagen, mir hat es gut getan. Ich denke, mein Mann auch. Und da sie sich ja danach auch wieder gemeldet hat, denke ich auch, dass es für sie also hoffentlich ein gutes Gespräch war.
Also hier ist momentan gerade so ein bisschen ein positiver Ausblick auch, dass also ein Kontakt durchaus auch wieder entstehen kann. Wir haben ja in der Selbsthilfegruppe ganz unterschiedliche Teilnehmer, auch in einem ganz unterschiedlichen Stand der Verarbeitung des Kontaktabbruchs. Und es hat sich bei noch weiteren Teilnehmern gezeigt, dass nach einer gewissen Zeit schon ein Kontaktversuch wieder stattgefunden hat, mit unterschiedlichem Erfolg auch. Und also insofern kann das durchaus wieder gelingen, dass man miteinander in Kontakt tritt. Aber lass uns noch mal zurückgehen zu der Zeit, als also dieser Kontaktabbruch ganz präsent bei euch war, ihr also überhaupt gar nicht wusstet, wie es eurer Tochter geht. Habt ihr dann jetzt außerhalb der Selbsthilfegruppe, habt ihr euch dann irgendwie noch andere Unterstützung gesucht? Denn man hört ja auch häufig oder weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man mit so einem schwierigen Thema zum Beispiel Freundeskreise auch nicht so belasten kann, weil die haben ja eine ganz andere Aufgabe, als sozusagen diese familiären Probleme aufzufangen. Also gab es da noch eine andere Möglichkeit, die ihr euch gesucht habt oder die für euch da war, damit umzugehen?
Also wir haben eigentlich nur engen Freunden am Anfang natürlich davon erzählt, die aber auch Verständnis dafür hatten, mit denen wir uns auch austauschen konnten, die uns auch geholfen haben, die natürlich auch immer wieder mal nachfragen, wie ist es denn? Und ne? Ansonsten haben wir uns aber jetzt keine fremde Hilfe gesucht in Richtung einer Psychotherapie oder ähnlichem. Ich hatte am Anfang überlegt, habe dann aber erstmal gesagt, nein, habe für mich das so entschieden, dass ich es nicht möchte in dem Moment.
Ihr hattet euch beide ja, ne, im Austausch miteinander und
Genau.
hat es aus deiner Sicht euch beiden sozusagen geholfen, dass ihr wusstet, worüber ihr sprecht, worunter ihr leidet, was schwierig für euch ist, also dass ihr euch da sozusagen selbst durchgeholfen habt durch die Zeit
Also
oder?
ich denke schon, dass es gut war, dass wir zu zweit waren, dass wir uns aussprechen konnten. Man hat bestimmt auch manches mit sich selbst ausgemacht. Also ich für meinen Teil, ich bin da eher so ein Typ, der das oft auch mit sich selber versucht auszumachen. Ob es immer gut ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, es war gut, dass wir, oder es ist gut, dass wir zu zweit sind. Das ist eh so ein Abschnitt im Leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man ja eh schauen muss, wie man zu zweit irgendwie wieder sein Leben gestaltet. Aber das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Und in der Zeit des Kontaktabbruchs nochmal, wie ist euch so der Umgang gelungen, beziehungsweise, also wie würdest du sagen, ist es euch gelungen, Stück für euch wieder ein eigenes, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, trotz des Kontaktabbruchs?
Gut, beruflicherseits hat sich etwas geändert für uns, also so, dass wir auch da nicht, also schon abgelenkt waren. Und wir haben natürlich versucht, für uns unsere Hobbys vielleicht wieder mehr zu leben.
Okay, und gibt es jetzt irgendwas, was du aus deiner eigenen Geschichte anderen mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht eben sich in einer ähnlichen Situation befinden? Was wäre so aus deiner Geschichte die Strategie oder die Vorgehensweise oder die Umgangsweise?
Nach dem Kontaktabbruch.
No, genau, nach dem Kontaktabbruch, was du anderen eben mit auf den Weg geben möchtest.
Also im Nachhinein würde ich sagen, dass man natürlich, auch wenn es jetzt einfach klingt, man das erstmal akzeptieren muss und sollte. Und wahrscheinlich nicht versuchen sollte, am Anfang dem Kind ständig noch Fragen zu stellen oder immer wieder zu sagen, warum, wieso, weshalb, was haben wir falsch gemacht. Wir haben doch ein gutes Verhältnis. Ich denke, am Anfang muss man das einfach akzeptieren, auch wenn es einem schwer fällt, ohne dann noch zu versuchen, sich da vielleicht noch mal zu treffen oder was auszusprechen, weil das Kind in dem Moment das nicht will und nicht möchte und das wirklich als Übergriff für das Kind erscheint. Also,
Okay.
ja, ich denke, man muss es akzeptieren am Anfang, da bleibt einem nichts anderes übrig und muss dann schon versuchen, erstmal ein Stück damit zu leben.
Für mich war der Kontaktabbruch die Chance anzufangen, sich mit mir selbst richtig auseinanderzusetzen. Wenn dieser Abbruch, also wenn dieser Kontakt irgendwie weiter bestanden hätte und es wäre alles irgendwie so weitergegangen, wäre ich, glaube ich, nie an den Punkt gekommen, mich so intensiv mit mir, mit meiner eigenen Geschichte auch auseinanderzusetzen, vielleicht auch Parallelen zu sehen. Und ich bin im Nachhinein, auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber im Nachhinein bin ich auch sogar dankbar für die Zeit, die ich damit für mich selber auch gewonnen habe, um das wirklich mal aufzuarbeiten. Also das ist so meine eigene Erfahrung jetzt damit.
Ja, das stimmt, weil man natürlich dann über seine eigene Vergangenheit mehr nachdenkt. Weil man einmal über die Vergangenheit nachdenkt mit den Kindern, weil man ja doch immer überlegt, was war vielleicht auch zwischen den beiden, ne? Ja, und dann überlegt man natürlich, wie war es selber früher in seiner Kindheit, was natürlich überhaupt nicht mehr präsent ist. Manche Dinge kommen ja dann doch wieder. Man versucht man mit seinen Eltern auch drüber zu sprechen, was nicht so einfach ist, weil die wenig Verständnis auch für dieses ganze Thema hatten oder haben. Aber ich denke schon auch, dass es teilweise gut ist, dass man sich selber noch mal reflektiert und sein Leben reflektiert und das Aufwachsen mit den Kindern reflektiert, was ja nicht schlecht ist, denke ich, ne?
Also ich denke, das würde ich auch nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Diese Akzeptanz der Situation ist ganz wichtig. Dann für sich selber muss man schauen, möchte man es aufarbeiten, wie geht man damit um. Und wichtig ist auch, diesen Weg zurück ins eigene Leben zu finden. Das ist ganz wichtig, sozusagen selber weiter, selbstbestimmt auch zu leben. Und du sagtest das schon, ihr habt wieder Hobbys mehr aufgegriffen, die vielleicht vorher nicht mal so eine große Rolle gespielt haben. Möglicherweise beeinflusst das ja auch deine Partnerschaft, dass man einfach noch mehr auch zusammenwächst, ne? Wenn man so ein gemeinsames Thema hat, was man gemeinsam bewältigen muss. Und genau, das sind so die Dinge, die
Ich denke,
ich
wichtig ist
denke.
auch, dass man nicht in so Selbstmitleid verfällt. Und dann nichts, es gibt dann, dass es nichts anderes mehr im Leben gibt, als dem Kind nachzutrauern. Es ist ein erwachsener Mensch auf jeden Fall, ne? Die müssen ihr eigenes Leben leben. Ich denke, es ist gut, wenn man weiß, dass es ihnen gut geht, dass sie ihr Leben trotz alledem hoffentlich im Griff haben, denke ich, das ist wichtig, dass man das weiß.
Ich denke, da kann man sich dann auch darauf verlassen, was man ja in der Erziehung oder auch im eigenen Vorleben den Kindern mitgegeben hat. Das wirkt ja in den Kindern trotzdem weiter.
Ja.
Und ich denke, wir wollen ja alle unsere Kinder auf einen guten Weg bringen. Und ich denke, da ist ein
Das
Keim
ist richtig,
gesetzt,
ja.
ne? Und das kann dann auch gut gelingen. Ja, liebe Annette, dann danke ich dir ganz sehr für deine Geschichte, für eure Geschichte und wünsche euch, dass es, auch wenn es ein zaghafter Kontaktversuch jetzt erstmal ist, wünsche ich euch, dass es gut weitergeht, dass es gut gelingt, wieder vielleicht mehr in Kontakt miteinander zu kommen und ja, einen guten Weg gemeinsam zu finden. Danke dir.
Ja, gerne, danke.
Das war Funkstille, der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran, denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.